Die Habsburger. Über 640 Jahre waren Männer der Adelsfamilie in Österreich und im Heiligen Römischen Reich an der Macht. Aber es gab eine Ausnahme. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. In all den Jahren gab es genau eine Frau an der Spitze des Hauses Habsburg. Noch heute übt sie eine gewisse Faszination aus, Maria Theresia. Sie steht für umfangreiche Reformen und dass sie überhaupt auf den österreichischen Thron steigen konnte, hat sie einem Erlass ihres Vaters zu verdanken.
Bavaricon History.
Am 19. April 1713 wird in Wien die sogenannte pragmatische Sanktion verkündet. Kaiser Karl VI. Hat sich schon früh ein paar Gedanken in Sachen Erbfolge des Hauses Habsburg gemacht. Was, wenn es keinen männlichen Erben geben sollte? Irgendwie muss man doch verhindern können, dass das Habsburger Reich zersplittert. Wie kann dafür gesorgt werden, dass die habsburgischen Länder unteilbar sind? Eine Lösung muss her. Und so entsteht die pragmatische Sanktion. Die besagt, dass die Töchter des Kaisers auch erbberechtigt sind und ermöglicht die weibliche Erbfolge in der Habsburger Dynastie. Natürlich nur, falls kein Sohn geboren wird. Was der Kaiser noch nicht ahnen kann, ist, dass genau ihn dieses Schicksal trifft. Sein einziger Sohn stirbt 1716 als kleines Kind. Am 13. Mai 1717 kommt Tochter Maria Theresia zur Welt. Doch der Kaiser hofft weiter auf einen männlichen Erben und so wird Maria Theresia erstmal nicht als potenzielle Regentin erzogen. Ihre Ausbildung ist standesgemäß, aber Bereiche wie Staatslehre, Militärwesen oder Diplomatie stehen nicht auf dem Stundenplan. Langsam wird klar, dass Karl VI. Keinen Sohn mehr bekommen wird. Also muss ein passender Schwiegersohn her, der für die Erbtochter Maria Theresia die Regentschaft übernehmen kann. Er heißt Franz Stephan von Lothringen. Die Hochzeit findet 1736 statt, da ist Maria Theresia 19 Jahre alt. Als Kaiser Karl VI. Im Oktober 1740 stirbt, tritt Maria Theresia die Nachfolge an. Obwohl sie die erste Frau auf dem österreichischen Thron ist, wird sie von ihren Gefolgsleuten gut aufgenommen. Kritiker hätten nach der Zeremonie schnell geschwiegen, heißt es. Alles lief ab, wie gewohnt. Nur durch die Stadt kann Maria Theresia im Anschluss nicht reiten. Sie ist mit ihrem vierten Kind schwanger. Deswegen wird sie in einer Sänfte durch Wien getragen. 1741 wird sie auch Königin von Ungarn. Vor allem die Krönung zur ungarischen Königin ist für Maria Theresia wichtig. Die Zeremonie läuft genauso ab wie bei ihren männlichen Vorgängern. Gekrönt wird sie in Pressburg, dem heutigen Bratislava. Das ist damals die Hauptstadt Ungarns. Auch wird sie Rex genannt, lateinisch für König. Es gibt nur einen Unterschied. Den Königinnen wird normalerweise die ungarische Krone nur symbolisch über die Schulter gehalten. Maria Theresia trägt sie, wie ihre Vorgänger, auf dem Kopf. Auch sie unternimmt den traditionellen Königsritt durch Pressburg. Dabei schwingt sie das Krönungsschwert in alle vier Himmelsrichtungen. Ein symbolischer Akt dafür, dass Maria Theresia ihr Königreich mit aller Macht verteidigen wird. Einziger Unterschied zu den Königen vor ihr: Maria Theresia reitet im Damensattel. Spätestens mit der Krönung zur ungarischen Königin hat Maria Theresia eines klar gemacht: Sie ist eine starke Herrscherin und ihr Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Ihre Gegner in Europa sehen das nach dem Tod ihres Vaters aber anders. Maria Theresias Erbanspruch wird in Frage gestellt. Militärisch ist Österreich nicht gut genug aufgestellt, um sich behaupten zu können. Schon im Dezember 1740 taucht der erste Konflikt auf, in Form des preußischen Königs Friedrich II. Der marschiert in Schlesien ein und liefert den Auftakt für den österreichischen Erbfolgekrieg. 8 Jahre wird der dauern. Auch wenn sie große Teile Schlesiens verliert, kann Maria Theresia ihren Herrschaftsanspruch verteidigen. Und Maria Theresia merkt schon während des Krieges, wo die Schwachstellen in ihrem Reich sind. Ihr Staatsapparat und das Militär sind veraltet. Auch wirtschaftlich muss sich in Österreich einiges verändern. Ihr Mann Franz Stephan ist seit 1745 offizieller Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, aber das hat inzwischen stark an Bedeutung verloren. Es braucht also Reformen auf vielen Ebenen und Maria Theresia legt los. Das Vorhaben wird später theresianische Staatsreform heißen. Sie führt die allgemeine Schulpflicht ein. Den Einfluss der Kirche im Bildungswesen drängt sie zurück. Außerdem schafft Maria Theresia zentrale Behörden und koppelt Justiz und Verwaltung voneinander ab. Ihr Ziel ist eine leistungsfähige Staatsbürokratie. Die soll von Wien ausgelenkt werden. Dafür braucht sie das richtige Personal, also setzt sie nicht länger nur auf Adlige, sondern setzt auch auf bürgerliche Akademiker. Auch beim Militärwesen setzt Maria Theresia auf Professionalisierung. Sie gründet die Maria-Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Dort sollen in Zukunft ihre Offiziere nach modernsten Maßstäben ausgebildet werden. Die können dann über ein stehendes Heer verfügen, das sie ebenfalls aufbauen lässt. Für einen wirtschaftlichen Aufschwung schafft sie Binnenzölle ab. Das soll den Handel in ihrem Herrschaftsgebiet erleichtern. Maria Theresia strebt nach Vereinheitlichung in ihrem Reich. Um einen Überblick zu haben, lässt sie auch ein Steuerkataster anlegen und Volkszählungen durchführen. Maria Theresia hat die Einwohnerzahlen genau im Blick. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, für eine Bevölkerungsvermehrung zu sorgen. Damals gilt: Ein Land mit vielen Einwohnern ist gleichzeitig eines mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie setzt auf die Besiedelung karger Landstriche. Einige Untertanen folgen dem Ruf der Monarchin freiwillig. Andere, wie zum Beispiel Protestanten oder soziale Außenseiter, werden zum Teil zwangsumgesiedelt. Österreich erlebt unter Maria Theresia ein goldenes Zeitalter. Aber aus reiner Liebe zu ihrem Volk setzt Maria Theresia die Reformen nicht durch. Sie hat einen ganz pragmatischen Ansatz. Wenn das Haus Habsburg auch in Zukunft konkurrenzfähig in Europa bleiben soll, geht es eben nicht ohne Reformen. Und wenn die ihrem Staat und ihrer Dynastie nutzen, setzt sie sie gerne um. Aber alles in allem ist Maria Theresia immer noch eine Herrscherin, die an das Gottesgnadentum glaubt. Nicht vor ihrem Volk, sondern vor Gott muss sie sich rechtfertigen. Trotzdem will sie eine gerechte Landesmutter sein. Maria Theresia steht also für aufgeklärten Absolutismus, eine Light-Version des echten Absolutismus, wie er zum Beispiel in Frankreich zu der Zeit stattfindet. Während sie Reform um Reform auf den Weg bringt, bringt sie innerhalb von 19 Jahren auch 16 Kinder auf die Welt. 10 von ihnen schaffen es, erwachsen zu werden. Diese Tatsache macht sie in den Augen mancher zur Übermutter. Berufstätig, Kinder und dann noch so viele. Was für eine Herausforderung. Gerne wird ein Bild von Maria Theresia gezeichnet, in dem sie und ihr Mann Franz Stephan mit ihren vielen Kindern zu sehen sind. Harmonie pur. Und nicht alles von diesem Bild ist nur Publicity. Maria Theresia und Franz Stephan sind verliebt, auch wenn die Ehe arrangiert war. Er nennt sie Schermitz oder Resal, sie ihn Mäusel. Nur in einem Punkt sehen sie sich uneinig, und zwar beim Thema Sex. Maria Theresia ist streng katholisch, eheliche Treue ist für sie gesetzt. Franz Stephan nimmt es damit nicht so genau. Maria Theresia nimmt es dafür mit der Mutterrolle nicht so genau. Sie nimmt die Kinder zwar gerne auf öffentliche Auftritte mit, aber dahinter steckt Kalkül. Maria Theresia ist kalt, streng und launisch zu ihren Kindern. Ihr Nachwuchs ist für sie in erster Linie Erbmasse, um den Fortbestand der Dynastie zu sichern. Ein politisches Instrument. Über Hochzeiten werden und wurden immer schon Allianzen geschmiedet. Um stark gegen England und Preußen zu sein, verheiratet sie beispielsweise ihre Tochter Marie-Antoinette mit dem französischen König Ludwig XVI. Die Hochzeit ist auch deshalb wichtig, weil das Haus Habsburg und das französische Haus Bourbon eigentlich verfeindet waren. Nach und nach werden die Kinder Maria Theresia so verheiratet, dass das Haus Habsburg davon profitiert. Auf einer der vielen Hochzeiten dann der Schock. 1765 stirbt Franz Stephan. Ähnlich wie Queen Victoria von England, viele Jahre später, entwickelt auch Maria Theresia einen Trauerkult um ihren verstorbenen Mann. Sie zieht sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Sohn Joseph II. Wird zum Mitregenten, während sie im Hintergrund weiter die Fäden zieht. In den nächsten Jahren kommt es immer öfter zu Konflikten zwischen Mutter und Sohn. Maria Theresia verfällt in eine pessimistische Grundstimmung. Sie bremst ihren reformwilligen Sohn mit ihrer konservativen Grundhaltung immer wieder aus. Auch ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Am 29. November 1780 stirbt Maria Theresia an einer Lungenentzündung.
Auch wenn am Ende nichts mehr von ihrem Reformeifer übrig war, hat Maria Theresia das Habsburgerreich nachhaltig geprägt. Auch wenn sie selber nie Kaiserin gewesen ist, wird sie trotzdem so gerufen. Und wegen ihrer vielen Kinder und ihren vielen Enkelkindern wird Maria Theresia auch gern Schwiegermutter Europas genannt. Das hat sie so ein bisschen gemeinsam mit Queen Victoria, die wird nämlich gerne Großmutter Europas genannt. Die Story von Queen Victoria könnt ihr euch bei uns in Podcast Folge 9 anhören. Mehr zu den Habsburgern findet ihr bei uns auf bavaricon4u.de. Da gibt es außerdem auch einen Artikel über Friedrich II., der mit seinem Angriff auf Schlesien den österreichischen Erbfolgekrieg angezettelt hat. Und wir haben auch eine Rubrik zur Französischen Revolution, die die Tochter von Maria Theresia, Marie Antoinette, das Leben gekostet hat. Das war's für dieses Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.